tragisch, schlimm. Das ist ein trauriger Tag für den FSV, das kann man mal so festhalten.
Wer zum Teufel hat denen denn gesagt, das ist eine richtig gute Idee, wenn sich die beiden Kollegen jetzt da vor die Kamera stellen?
Für mich schon fast erster Matchball Richtung Champions League für den ersten FC Union gegen Bayer Leverkusen.
Also der erinnert mich auch immer so ein bisschen an Shinji Kagawa in seinen besten Zeiten.
Also dieses Spiel hat aus meiner Sicht das Ostseestadion gewonnen.
Da muss jedem Fußballfan dieser Welt einfach das Herz aufgehen.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Ja, und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Robert Hofmann sitzt mir gegenüber, sieht frisch erholt aus. Robi, ich freue mich auf eine neue Folge und sage herzlich willkommen an dich.
Ja, hallo zusammen. Frisch erholt, ich weiß nicht, wo du das immer hernimmst, aber wenn Niki Tacker ist, ist immer gute Laune.
Ja, so soll es ja auch sein. Wie war dein Wochenende, abgesehen vom Dynamo-Trip?
War da noch was anderes? Nein, war ein großartiges Wochenende. Ich denke, wie für viele war es ein kurzes Frühlingshoch, was sich leider schon wieder verabschiedet hat, aber war ein großartiges Wochenende. Und nachdem wir die Woche zuvor den schlechtesten Niki Tacker-Spieltag, seit es uns gibt, hatten, haben wir jetzt vor allen Dingen einen Fußball-Samstag erlebt, der uns viel Freude gemacht hat.
Ja, wahrscheinlich der beste Niki Tacker-Spieltag seit Bestehen unseres Podcasts. Alle Ostvereine haben Samstag gewonnen, also richtig, richtig cool, richtig wichtig. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Worüber wir auch sprechen wollen, ist das Feedback zur Folge mit Annette, was ihr uns gegeben habt. Vielen, vielen Dank dafür. Waren sehr viele interessante, positive Beiträge von euch. Hat euch dementsprechend genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, Robi und Annette war am Wochenende ja auch ein heikles Thema, ne?
Ja, so ist es. Wir waren auch nochmal mit ihr im Austausch am Wochenende, haben ja im Zuge ihrer Folge auch darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, wie läuft die Planung der Wochenenden. Ja, und sie war in Dresden und in Zwickau. Wir haben uns Samstag ein bisschen über die Ferne gesehen, wir werden über Dynamo gleich noch sprechen. Aber Sonntag in Zwickau gab es was wir so lange nicht hatten, was man sicherlich so auch nicht braucht. Wollen wir so direkt mit dem FSV Zwickau und unserem Top-Thema diese Woche mal einsteigen?
Dop, dop, no. Mehr dop, dop.
Ja, wollen ist eine gute Frage, Robi. Ich sage, wir müssen über den FSV Zwickau sprechen. Wir müssen über das Spiel gegen Rot-Weiß Essen sprechen. Was ist passiert? Sonntag, Abstiegsknaller. Letzte Chance für den FSV Zwickau zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Zwickau geht in Führung durch ein bisschen glückliches Tor von Dominik Baumann, der noch abgefälscht wird. Führt 1-0 gegen Essen. Ganz wichtig zu dieser Phase. Möglicher Heimsieg, wieder der Anschluss an Bayreuth und Oldenburg auch möglich. Und dann gibt's die 44. Minute. Da gibt's einen langen Ball. Der Essener Stürmer kreuzt Nils Butzen, fällt dann hin. Nicolas Winter, Schiedsrichter, gibt direkt eine rote Karte für Notbremse. Für mich sehr harte und zu harte Entscheidung. Und aus dem Freistoß gibt es dann in der Mauer ein Handspiel, führt zum Elfmeter, der zum 1-1 führt. Danach direkt Pausenpfiff und beim Gang in die Kabine bekommt der Schiedsrichter einen Bierbecher ins Gesicht geschüttet. Das Spiel wird abgebrochen und nun vermutlich für Rot-Weiß Essen gewertet. Natürlich ein absoluter Bären- oder Bierdienst in diesem Fall. Ja, das ist passiert. Tragisch, schlimm. Wir müssen drüber sprechen. Robi, deine ersten Gedanken, hast du es live gesehen? Was hast du zuerst gedacht?
Ich habe das Spiel gesehen. Kurz mal so zum Spielverlauf. Du hast es ja eben beschrieben. Ich fand Zwickau auch wesentlich besser und wesentlich präsenter. Ja, wir haben ja über den Auftritt in Freiburg gesprochen, der wirklich unterirdisch war, auch von der Körpersprache. Ronny Thielemann hat dann ein paar Wechsel vorgenommen und ich fand sie einfach viel griffiger. Es war kein schönes Spiel, das darfst du aber auch nicht erwarten. Zwickau hinten drin, Essen, auch keine gute Serie. Und du hast eigentlich alles in der Hand, ja. Und du musst wirklich nur dieses 1-0 irgendwie in die Pause schleppen. Und dann passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was die rote Karte für Butzen angeht. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache. Das ist eine rote Karte. Die ist extrem unglücklich. Aber du siehst ja auch immer ein bisschen an der Reaktion des Spielers. Und er wusste schon, dass er ihn getroffen hat. Das ist halt dieses klassische Ding, der andere ist im Vollspeed und du läufst ihn unglücklich hinten rein. Und dann ist es leider eine rote Karte. Also mit Butzen möchtest du aktuell auch nicht tauschen. Der war schon in Freiburg an 2 Gegentoren beteiligt und ist jetzt eigentlich hier auch wieder so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Sehr erfahrener Mann und tut mir super leid für ihn. Und dann kommt halt alles zusammen. Dieses unsägliche Handspiel dann in der Mauer. Auch das ist, glaube ich, nach der aktuellen Handspielauslegung nicht komplett falsch. Aber es kommt dann eben super viel zusammen und offensichtlich hat sich da so viel angestaut, dass der eine Kollege von der Tribüne, wie wir jetzt wissen, einer der Sponsoren des FSV Zwickau, sich dazu hat hinreißen lassen, Niklas Winter mit einer schönen Bierdusche zu versorgen Und ja, machen wir uns nichts vor, das geht natürlich gar nicht. Ich war dann trotzdem überrascht, dass abgebrochen wird, aber es ist ehrlicherweise leider Gottes konsequent.
Ja, es ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Sie tut trotzdem so den Fußballern ein bisschen weh. Ich habe dann auch gehört, dass sowohl die Essener als auch die Zwickauer unbedingt weiterspielen wollten. Es ist halt, glaube ich, insofern wichtig, dass die Zuschauer in Deutschland merken, der Schiedsrichter ist tabu. Sowas gehört sich nicht, sowas kann man nicht machen und das wird absolut strikt verfolgt. Ja, es ist ja jetzt so weit gekommen, dass der betreffende Sponsor auch eine Strafanzeige der Polizei bekommen hat wegen Körperverletzung und das sollte allen eine Lehre sein. Und da, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung gewesen, die aber natürlich super bitter ist, auch für den FSV Zwickau. Und man fragt sich natürlich, was hat das für Folgen auch für die Zukunft? Ja, ich habe in den Chat-Kommentar auch irgendwo gelesen, okay, jetzt hänge ich mir beim nächsten Spiel einen Essenschal um, mach das Gleiche und dann wird Essen dafür verantwortlich gemacht und Zwickau kriegt vielleicht die Punkte. Also wo kommen wir da hin? Das ist eine ziemlich schwierige Debatte auch.
Ja, aber genau aufgrund dieser Debatte ist es zum Beispiel auch keine Option, ein Wiederholungsspiel anzusetzen, meines Erachtens. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Urteil noch nicht gefällt, aber alles andere als eine 0-2-Wertung für Essen würde mich stark wundern. Du hast was Richtiges gesagt, der Schiedsrichter ist tabu und ich glaube, dass das Thema auch deshalb so wichtig ist, wenn du das Thema mal ein bisschen größer ziehst. Du hast einen Schiedsrichterschwund in Deutschland ohne Ende. Du hast in den unteren Ligen jede Woche, auch gerade so im Berliner Raum, immer wieder Dinge, wo Schiedsrichter tätlich angegriffen werden, entweder von Spielern, von Zuschauern und du musst, gerade wenn du TV-Präsenz hast, musst du an der Stelle eben eine Grenze ziehen und das tun sie hiermit. Auf der anderen Seite, natürlich kannst du jedem Fußballfan kannst du sagen, ja meine Güte, dem tat das Bier doch nicht weh und das muss er abkönnen und das gehört dazu und guck mal an andere Länder. Stichwort andere Länder habe ich übrigens noch was. Es ist kürzlich in Groningen, also hier in Holland, auch ein Spiel abgepfiffen worden, weil der Schiedsrichterassistent mit einem Bierbecher an der Hose getroffen worden ist. Also das ist noch absurder, aber in Holland ist die Regel ganz klar. Da heißt es, sobald der Schiedsrichterassistent in irgendeiner Form getroffen wird, mit was auch immer, wird sofort abgebrochen. Und ja, dieses Szenario haben wir jetzt auch. Und gehen wir mal davon aus, dass sich unsere These bewahrheitet und das 0-2 für Essen gewertet wird, dann hast du einen meines Erachtens sehr unglücklichen vorzeitigen Abstieg eigentlich aus der Liga, weil ich glaube dann, du hast ja vorher gesagt, wie die Konstellation gegen Essen war. Also eigentlich hätte sie nur einen Sieg wirklich nochmal gerettet.
Ja, davon ist auszugehen und es ist auch davon auszugehen, dass sie das Spiel mit einem Mann weniger in der zweiten Halbzeit auch verloren hätten. Ja, nichtsdestotrotz ist es immer noch Fußball, es hätte viel passieren können, aber so ein unrühmliches Ende und auch die mediale Wirksamkeit dieses Vorfalls für den FSV Zwickau ist zu beachten. Ja, du steigst wahrscheinlich ab, du hast ganz, ganz negative Publicity, wird auch keine Werbung für weitere Sponsoren sein. Das ist ein trauriger Tag für den FSV, das kann man mal so festhalten. Robi, du hattest mir direkt am Sonntag geschrieben, es gibt auch eine Vorgeschichte mit Nicolas Winter. Denkst du, das spielte irgendwie eine Rolle?
Ja, es spielte dahingehend vielleicht eine Rolle, das ist jetzt absolute Mutmaßung, dass derjenige, der das Bier dann losgeworden ist, vielleicht in Kenntnis war der Vorgeschichte, aber es ist so, dass man wohl in Zwickau über die Ansetzung des Schiedsrichters nicht sonderlich glücklich war, weil man im Vorhinein schon mal negative Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Das gibt's ja manchmal, das gibt's in allen Ligen, dass es gewisse Vorbehalte gegen bestimmte Schiedsrichter gibt. Ob da jetzt was dran ist, das kann ich ehrlicherweise nicht im vollen Maße beurteilen. Aber so ist es dann manchmal. Dann kommen die Dinge zusammen und du siehst es ja als Zuschauer und denkst, das kann ja alles nicht wahr sein. Wir haben eben darüber gesprochen, sicherlich kann Entscheidungen. Und dann sitzt du da und hast den Druck und denkst dir, ja, wir haben doch alles im Griff. Und dann entscheidet eine Minute oder zwei Minuten entscheiden alles und du fühlst dich eben von allem verraten. Ich denke, dass es dahingehend vielleicht noch mit reingespielt hat.
Durchaus vorstellbar. Robi, ich will nochmal ein anderes Thema aufmachen. Was mir dann so ein bisschen in den Sinn gekommen ist. Ja, wir sagen Spielabbruch und Schiedsrichter wird mit Bier beschüttet. Okay, ich war vor 2-3 Jahren beim Derby an der alten Försterei, saß auf der Haupttribüne und 5 Meter über mir ist Pyrotechnik irgendwie eingeschlagen oder einen Böller. Also da gab es bestimmt 10 bis 15 Böller aus dem Hertha-Block direkt auf die Union-Tribüne. Wir hatten es diese Saison bei Jena gegen Cottbus auch, dass Pyrotechnik aus dem Cottbuser Block in Jena Haupttribüne gefeuert wird. Da sind wir jetzt auch schon bei Körperverletzungen oder mögliche wirklich Folgen oder vielleicht sogar auch lebensgefährliche Verletzungen. Dass der Schiedsrichter mit Bier beschüttet wird, geht nicht, absolut okay. Wenn wir da das Spiel abbrechen und sagen, die anderen kriegen die Punkte, dann doch bitte bei so einen Aktionen auch. Also wer Böller auf fremde Menschen schießt, warum wird dann das Spiel fortgesetzt? Habe ich gar kein Verständnis für.
Ja, ich glaube, das ist ein extrem schmaler Grat, dieses ganze Thema Ausschreitung und wann passiert was, wann passiert nichts, wann wird weitergespielt, wann ist das Ganze auch deeskalierend, wann ist es nicht deeskalierend. Da kommen sehr, sehr viele Punkte zum Tragen. Das Beispiel, was du eben bringst oder die zwei Beispiele, die du eben gebracht hast, sind natürlich absolut untragbar, aber auch da musst dir dann sagen, wenn du konsequent abbrichst, gibst du die Macht in die Hände von diesen Idioten. Weil dann sagt sich einer, boah, kacke, wir liegen hier 0-2 zurück. Lass mal irgendwas versuchen, dass wir jetzt das Spiel abbrechen. Oder es läuft heute einfach nicht. Ich glaube, nächste Woche wird's wieder besser. Oder ich habe 3 verletzte Leistungsträger. Wenn wir ein Wiederholungsspiel erzwingen, sind die wieder dabei. Oder. Das ist eine unendliche Diskussion. Deswegen ist sowas tatsächlich nicht so einfach mit Schwarz oder Weiß zu beurteilen, meines Erachtens.
Ja, Robi, dann gehen wir die Frage mal weiter. Geben Sie mal nach draußen. Wir sind speziell hier gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns mal bei Instagram via Direct Message gern eure Meinung dazu. Thema Schiedsrichter, Thema Spielabbruch. Brüche, Fans, Pyrotechnik. Ja, wie ihr das da draußen seht, bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Und damit heißt es, ja, zurück zum Fußball. Leider mussten wir über Zwickau sprechen. Da war wenig Fußball dabei. Nur eine Halbzeit, 2 Halbzeiten gespielt hat der Hallische FC am Freitagabend.
Genau, Basti, haben wir zusammen gesehen. Die ungeschlagene Serie endet tatsächlich nach 10 Spielen. War, by the way, auch die längste Serie im Profifußball. Also Sreto Ristić muss die erste Niederlage hinnehmen. Eine Niederlage, die ein bisschen ärgerlich war, weil ich glaube, mal mindestens ein Unentschieden drin war gegen den VfL Osnabrück. Als Dynamo-Fan kann ich auch sagen, war es dann gleich doppelt ärgerlich, weil Osnabrück so natürlich noch mittendrin ist in der Musik. Was mir in dem Zusammenhang aber auch aufgefallen ist, du kannst, glaube ich, zu Hause 1-0 gegen Osnabrück verlieren. Aber der HFC hat echt ein sehr, sehr sportliches Restprogramm, oder?
Ja, das stimmt. Und bevor wir aufs Restprogramm gucken, will ich euch nochmal das Tor der Osnabrücker ans Herz legen. Wirklich wunderschönes Tor, was sie dort in Halle am Freitagabend geschossen haben, direkt in den Strafraum gespielt, wieder rausklatschen lassen. Simakala schiebt den ins lange Eck. Tolles Tor aus meiner Sicht. Halle hatte hinten raus auch noch eine Riesenchance durch Timur Geirat, einen Kopfball.
Boah, den muss er machen, ne? Boah.
Müssen auch wieder 1-1 spielen. Nichtsdestotrotz haben wir dann am Wochenende auch kurz Kontakt gehabt und gesagt, okay, Bayreuth hat nicht gewonnen, insofern ist nichts passiert. Der Hallische FC hat diese wichtigen 4 Punkte und 13 Tore noch Vorsprung, spielt jetzt gegen Mannheim. Insofern ist das alles noch im grün-gelben Bereich, sage ich. Du sprichst das Restprogramm an und da bin ich bei dir. Das fängt heute Abend knackig an mit Waldhof Mannheim. Dann hast du Ingolstadt Saarbrücken. Spielst zu Hause Rot-Weiß Essen? Ich glaube, das könnte so dieser Knackpunkt, dieser entscheidende letzte Schritt werden am 20. Mai und dann ja am letzten Spieltag bei Wien Wiesbaden. Für die geht's dann um Platz 3 oder 2 und den direkten Aufstieg oder Relegation oder nix. Also das wird auch ganz, ganz knackig. Ich bleib aber dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sreto Ristić das packt und Thomas Sobotzek dann, wie in der Folge angeteasert, am 27. Mai eine großartige Feier haben wird.
Ja, Basti, du hast gesagt, heute Abend beim Waldhof, sehr, sehr heimstarke Truppe und demnach eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe für Sreto Ristić und sein Team. Und Waldhof Mannheim hat letzte Woche am Samstag in Dresden gespielt. Ich war vor Ort, Annette war vor Ort und was auf dem Platz passiert ist, da wird am Ende der Saison kein Mensch drüber sprechen. Die Kurzform ist, Dynamo gewinnt 2-1, das Spiel kann ganz locker auch unentschieden ausgehen. Unterm Strich ein glücklicher Sieg, es ist ein Sieg des Willens. Aber was drumherum passiert ist, atmosphärisch, da muss jedem Fußballfan dieser Welt einfach das Herz aufgehen. Also es fing schon an, dass ich habe es gesagt, es war Frühling, 20 Grad in Dresden, die Stadt war bumsvoll, es gab einen Fanmarsch, es gab ein Autokorso. Und was dann die Dynamo-Fans abgezogen haben mit im Spielverlauf 5 verschiedenen Choreos, eine Lautstärke in diesem Stadion und dass Stefan Kutschke, by the way, der am Anfang beim Einlaufen eine riesengroße 70 Jahre Dynamo-Fahne mit reingetragen hat, dass der vorm K-Block das 2-1 macht, kannst du dir ja gar nicht anders ausmalen. Leute, wer das noch nicht gesehen hat, wir werden euch das verlinken. Das war nicht von dieser Welt und ich habe schon wirklich viele gute Auftritte, choreotechnisch, viele tolle Atmosphären gesehen. Und ja, ich bin da leicht beeinflusst, aber das war absoluter Wahnsinn. Tim Knipping hat im Nachgang im Interview gesagt, wenn dich sogar die Stürmer von Waldhof Mannheim darauf ansprechen und sagen, Alter, was ist denn hier los, dann will es was heißen. Und demnach habe ich mich gefreut, dass das Ganze dann auch mit einem 2-1 belohnt wurde. Und ja, jetzt bin ich wieder beeinflusst. Das Ganze hat mindestens zweite Liga verdient.
Mindestens zweite Liga, du sagst es, wahrscheinlich war das sogar absolut erstklassig, was da in Dresden passiert ist. Könnt ihr da draußen gerade nicht sehen, das Funkeln in seinen Augen, wie er noch 4 Tage später davon erzählt. Ich glaube, die Begeisterung ist dennoch sehr gut rübergekommen. War ja auch ein besonderes Spiel, weil Markus Anfang gesperrt war, war auf der Tribüne. Stefan Kutschke, du hast es gesagt, der gebürtige Dresdner am Ende vor dem K-Block mit dem entscheidenden Tor, dazu Elfmeter rausgeholt. Gab so ein bisschen Diskussion dann auch von Christian Neidhardt, dem Waldhof-Trainer, über den Elfmeter zum 1-1. Für mich unverständlich, einfach für Blödheit des des Verteidigers musst du den geben, aus meiner Sicht.
Blödheit des Verteidigers ist an der Stelle ganz lustig, weil wir sprechen auch oftmals über Stürmer im eigenen Strafraum. Und der Mann, der Kutschke zu Fall gebracht hat, war Pascal Sohm. Die Dynamo-Fans da draußen werden wissen, dass Pascal Sohm auch für Dynamo Dresden gespielt hat. Und by the way, im Gästeblock in der Relegation in Kaiserslautern mit im Dynamo-Block war. Also kleine lustige Randanekdote. Aber ja, dämlicher Elfmeter und Kutsche macht das auch einfach extrem geschickt, muss man an der Stelle so sagen.
Wahrscheinlich Pascal Sohm mit der Aktion mehr für Dynamo gemacht als in seiner Zeit als Dynamo-Spieler, oder?
Ja, ich sag mal so, in der dritten Liga war er durchaus erfolgreich. Für die zweite hat es dann offensichtlich von der Qualität vielleicht nicht gereicht, weswegen man sich dann auch entschlossen hat, getrennte Wege zu gehen. Vielleicht noch einen Satz zu dem, was du eben ansprachst. Markus Anfang auf der Tribüne. Die Rückrunde ist jetzt aktuell sehr, sehr erfolgreich. Aber Sympathiepunkte hat Markus Anfang in Dresden jetzt noch nicht so viele gesammelt. Ja, er ist nicht gerade als der Sympath aufgetreten gegenüber den Fans oder gegenüber der Presse. Und das war schon sehr, sehr witzig jetzt zu sehen. Markus Anfang unterm Dach sitzend, also viel weiter oben kannst du in diesem Stadion nicht sitzen, wurde nach Abpfiff erst von der Mannschaft abgefeiert und hat sich dann auch nochmal von der Tribüne, auf der ich war, auch feiern lassen. Das war schon, also dem sind auch einige Steine abgefallen. War durchaus sympathisch.
Schwer vorstellbar, muss ich sagen. Schwer vorstellbar. Ja, ist halt ein absoluter Profi, abgezockt. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, wie er von oben auch dann auf der Tribüne über den Schiedsrichter gewettert hat. Aber das ist, glaube ich, dann auch normal in der Anspannung. Aber schön, dass es irgendwie diese Synergie gibt. Und am Ende musst du sagen, ist es einfach auch ein richtig guter Fußballtrainer. Das hat er des Öfteren bewiesen, beweist er jetzt dann gerade auch ergebnistechnisch in Dresden. Und ich bin fest davon überzeugt, wie Annette, dass Dynamo Dresden nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Und dann ist es auch ein großer Verdienst von Markus Anfang.
Und wir haben gerade über die starke Rückrunde gesprochen. Und die starke Rückrunde lässt sich auch statistisch belegen. Wir haben mal eine Grafik gepostet, die wir euch noch ans Herz legen wollen, wo wir mal so ein bisschen auf jetzigen Stand die Hinrunde in die Rückrunde verglichen haben. Und was man da sehr, sehr deutlich sieht, und das wird euch nicht überraschen, aber Dynamo hat zum jetzigen Zeitpunkt 11 Punkte mehr geholt als in der Hinrunde. Und wer auch 11 Punkte mehr geholt hat als in der Hinrunde, war Erzgebirge Aue, Basti.
Korrekt, der FC Erzgebirge Aue hat ebenfalls 11 Punkte mehr gesammelt als in der Hinrunde, was aus meiner Sicht durchaus zu erwarten war, da du mit Pavel Dotschew einen sehr erfahrenen, guten Trainer zurückgeholt hast, das Umfeld strukturiert und gestärkt wurde. Und der Kader, über den haben wir hier des Häufigen gesprochen, der ist locker gut genug für die dritte Liga. Dementsprechend für mich nicht sonderlich überraschend, dass sie so viele Punkte mehr holen als in der Hinrunde. Dennoch überraschend, dass sie jetzt so früh zum Zeitpunkt der Saison, also 5 Tage vor Schluss, rechnerisch zwar nach unten reinrutschen können. Wir haben es aber die letzten Wochen gesagt, sollten sie noch ein Spiel gewinnen, sind sie raus. Sie sind jetzt raus, sie haben das Spiel gewonnen und das nicht irgendwo.
Genau, du sagst es, sie haben 1-0 den Spitzenreiter geschlagen, also 1-0 in Elversberg gewonnen. Und natürlich ist das überraschend. Und trotz der Statistiken, die wir hier gerade ausgepackt haben, hat es davor ordentlich gescheppert in Aue. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich glaube, sie haben 4 von 5 Spielen davor verloren. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran. Und Basti, du kannst das vielleicht aus Trainersicht auch nochmal schildern. Sie waren schon vor einer ganzen Weile in der Situation, dass du rechnerisch nicht durch bist, aber dich im Prinzip allen Abstiegssorgen entledigt hast. Durch die Niederlagen, die sie dann eingefangen haben, war es aber auch so, dass sie oben definitiv nicht mehr ranrücken können. So, demnach weißt du ganz genau, okay, wir werden uns hier im Niemalsland der Tabelle bis zum Ende der Saison befinden. Vielleicht hat das etwas Spannung rausgenommen, aber es hat unter der Woche dann vor dem Elversberg-Spiel, um da deinen ehemaligen Kollegen Matthias Heidrich zu zitieren, ordentlich gescheppert.
Ja, und auch dieses Video legen wir euch ans Herz. Ich sag dir gleich meine ersten Gedanken dazu. Was ist es für ein Video? Der Vorstand und der Präsident haben sich vor die Kamera gestellt ich glaube, Mittwoch war es und erzählt, dass sie sich zusammengesetzt haben und jetzt muss was passieren und das Erzgebirge muss wieder in schönem Dialekt zusammenhalten. Das Video, boah, Robi, schwierig im heutigen Profifußball. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte schon nebenbei einspielen, lebt denn der alte Holzmichel noch?
Also bei aller Liebe, Leute, das ist ein Profiklub, die haben jahrelang zweite Liga gespielt. Wer zum Teufel hat denen dann gesagt, das ist eine richtig gute Idee, wenn sich die beiden Kollegen jetzt da vor die Kamera stellen. Und nicht nur das Wie, Basti, sondern auch das Was. Alter Verwalter, das war so eine Nichtsaussage. Dann verweisen sie noch auf die Spieltagspressekonferenz am danach folgenden Donnerstag, wo auch nichts kommuniziert wurde. Ist ja vollkommen in Ordnung, dass du sagst, pass auf, wir haben hier konstruktive Gespräche gehabt, wir müssen die Mannschaft wieder in Zug. Aber warum stellst du dich da vor die Presse? Es gibt überhaupt gar keine Bewandtnis. Klär das intern, hau auf den Putz, sag, wir sind nicht einverstanden mit dem, was wir aktuell haben, aber niemals stellst du dich vor die Presse, machst ein YouTube-Video daraus, wo alle sagen, hä, was soll das denn?
Und wenn du was machst, dann bitte eine kurze Pressemitteilung, es hat Gespräche gegeben, dann sind die Fans beruhigt, okay, wir haben auf den Tisch gehauen, Mats Heidrich kann dann am Donnerstag in der PK sagen, es hat gescheppert und wir haben was gemacht, aber mehr nicht. Aber Robi, ich kann dir sagen, jetzt haben sie 1-0 in Elversberg gewonnen. Was werden die beiden jetzt denken, die das Video gemacht haben?
Richtig. Alles richtig gemacht.
Genau.
Nur weil wir uns da hingestellt haben, weil wir auf den Putz gehauen haben, hat es die Mannschaft jetzt verstanden.
Hundertprozentig, so wird es sein. Das ist das Schöne, aber auch sehr Irritierende immer wieder im Fußball. Ich freue mich, dass Aue gewonnen hat. Ich freue mich, dass Aue raus ist. Bin aber sehr gespannt, wie es weitergeht, wie der Kader sich verändern wird, ob und wie der Trainer bleiben wird im Erzgebirge. Denn die Ansprüche und das Umfeld, so hat man es jetzt auch immer wieder gehört von den Offiziellen, sind dann doch nicht langfristig dritte Liga und man will immer mal wieder in die zweite Liga schauen.
Ja, Stichwort zweite Liga. Wir sprechen ganz unbedingt über unser Sorgenkind der letzten Wochen und sie werden vielleicht auch noch ein bisschen unser Sorgenkind bleiben, aber es gibt wieder positive Anzeichen beim FC Hansa Rostock nach einem Heimsieg gegen Greuther Fürth, dem ersten Heimsieg seit Mitte September und den ersten Punkten unter Alois Schwarz. Wir haben darüber debattiert, was kann dem FC Hansa denn jetzt noch helfen? Und die Lösung ist, du knallst einfach mal ein Ding richtig mit voller Wucht in den Winkel. Nils Fröhling, großartige Hütte.
Ja, Robi, ich hab's gesehen. Die erste Halbzeit war wieder das Beste. Hansa Forever. Hansa Forever. Entschuldige für die Wiederholung. Auch an euch da draußen. Das war aber mein Highlight der ersten Halbzeit, ehrlicherweise, weil das Spiel danach auch von vierter Seite wenig Inhalt hatte. Hansa super nervös, aber getragen von den Fans. Also dieses Spiel hat aus meiner Sicht das Ostseestadion gewonnen, weil da war wieder eine Stimmung, egal was die auf dem Platz gemacht haben. Die haben gefeiert, die haben die Jungs unterstützt. Das war aus meiner Sicht herausragend von den Rängen. Und sie haben es geschafft, Greuther Fürth dann ja zu limitieren, fußballerisch. Fürth hat sich dann mehr oder weniger angepasst und es wurde ein Spiel auf Augenhöhe, was dann durch ein sensationelles Tor von Nils Fröhling mehr oder weniger in die richtige Bahn gelenkt wurde. Fing schon an, nach 30 Sekunden rauscht Fröde in Christiansen rein. Ganz übles Foul, wo ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt wollen sie Zeichen setzen, jetzt brennen sie richtig. Da war aber erstmal dann 3 Minuten der Stecker aus. War so ein bisschen eine komische Phase dann auch zu Beginn. Die Statistiken belegen, dass Hansa verdient gewonnen hat. Mehr Expected Goals Werte, auch mehr gelaufen. Deswegen aus meiner Sicht nicht unverdienter Sieg, der sie jetzt wieder mitten ins Tagesgeschäft bringt.
Nee, genau richtig. Es war nahezu überlebenswichtig. Du bleibst zwar auf 17 durch den Punktgewinn von Regensburg, aber bist jetzt natürlich mittendrin. Du bist punktgleich mit Jan Regensburg auf 16 und auch Bielefeld ist nur einen Punkt entfernt. Das heißt, prinzipiell punktetechnisch ist noch gar nichts passiert und es sind ja auch noch 5 Spiele zu gehen. Und wir haben dazu letzte Woche schon mal gesprochen. Guckst du auf das Restprogramm, spielst jetzt am morgigen Samstag in Kaiserslautern. Das ist ein richtiges Brett, wie man weiß. Beim FCK im Fritz-Walter-Stadion bin ich mir nicht sicher, ob da was zu holen sein wird. Aber vielleicht sind sie zu einer Überraschung imstande. Aber danach zu Hause gegen Regensburg, in Sandhausen, in Nürnberg und am letzten Spieltag gegen Braunschweig. Das sind die Big Points meines Erachtens. Da musst du liefern und lass uns mal hoffen, dass sie dann auch imstande sind zu liefern. Und ich hoffe, dass so ein 2-0-Sieg vielleicht, dass dann in den Köpfen jetzt was passiert.
Ja, und es ist auch immer wichtig für Mannschaft und Trainer, den ersten gemeinsamen Sieg zu feiern. So glaubt man wieder ein bisschen aneinander. Dementsprechend ist die Hoffnung zurück an der Ostsee.
Von der Ostsee an die Börde zum ersten FC Magdeburg, die ja quasi auch ein, sagen wir mal, ein Derby gespielt haben. Die haben am Samstagabend das Zweitliga-Topspiel gespielt in Braunschweig und es für sich entschieden, was, glaube ich, eine kleine Vorentscheidung war im Punkto Abstiegskampf. Wie siehst du es, Basti?
Ich bleibe bei der Meinung, dass Magdeburg nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Das habe ich vor dem Sieg gesagt und es bleibt auch nach dem Sieg natürlich so. Magdeburg wieder ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. 20.000 Hamburger Straße, da muss man erstmal bestehen in Braunschweig. Tolles Tor von Kwarteng und ein herausragendes Tor dann von Tatsuya Ito kurz nach seiner Einwechslung. Schweißt dann rechts oben mit Hilfe der Unterkante der Latte in den Giebel und entscheidet somit das Spiel. Reifer Auftritt des 1. FC Magdeburg. Christian Titz danach auch sehr gelöst, sich sehr gefreut für seine Spieler. Dementsprechend Glückwunsch und Respekt nach Magdeburg. Und hiermit auch Glückwunsch zum Klassenerhalt, kann man zwar rechnerisch noch nicht sagen, aber 5 Spiele, 7 Punkte, das wird reichen.
Wohl dem, der einen Ito von der Bank bringen kann. Ja, er kommt ja immer wieder von der Bank. Ich glaube jetzt allein, ich weiß gar nicht, ob nur in der Rückrunde, aber 4 Tore, 8 Scorerpunkte, das ist schon ein richtig geiler Kicker. Also der erinnert mich auch immer so ein bisschen an Shinji Kagawa in seinen besten Zeiten. Also ist schon cool, wenn du jemanden so spielerisch starken dann bringen kannst. Und natürlich, wenn das so aufgeht, einer seiner ersten Ballkontakte und dann, wie du sagst, dann haut er das Ding da oben in den Giebel und machst dann auch fast den Deckel rauf. Braunschweig kommt dann nochmal ran durch Ucha, auch in der Region bestens bekannt. Und dann macht Braunschweig natürlich auch Druck. Wichtiger Sieg gegen eine Mannschaft, die für mich ehrlicherweise überraschend echt einen ordentlichen Lauf hatte. Also Braunschweig hatte ich nicht mehr in der Verlosung. Ich hatte eigentlich gedacht, Braunschweig wird sich eher weiter hinten einsortieren. Gucken wir mal. Die sind auf jeden Fall mittendrin noch.
Der Blick nach unten verrät uns, dass es ganz, ganz eng bleibt bis zum Ende. Ich hoffe so ein bisschen halt, dass Hansa rausklettert, dass es dann am Ende Sandhausen, Regensburg und vielleicht Bielefeld in die Relegation treibt. Ich glaube, Braunschweig, Nürnberg haben dann doch zu viel Qualität. Fürth ist schon zu weit weg. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Bei Magdeburg ist noch ganz spannend. Die sind auch absolut noch das Zünglein an der Waage, wenn wir nach oben schauen in die zweite Liga. Weil Magdeburg hat in den letzten 5 Partien noch alle 3 von oben. Sie spielen noch in Darmstadt, sie spielen noch in Heidenheim und empfangen jetzt am morgigen Samstag den Hamburger SV. Dementsprechend können sie da oben schön Einfluss nehmen auf den Aufstiegskampf. Und ich sag dir, keiner der 3 da oben will jetzt gegen Magdeburg spielen, ja, wo so ein bisschen der Druck weg ist, die eh immer Fußball spielen, die den Ball haben wollen. Also das ist sehr, sehr unangenehm und freue mich dann speziell auf das Spiel morgen gegen den HSV.
Ja, hat man schon mehrfach thematisiert. Es sind dann 2 Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Der Druck ganz klar auf der Seite vom HSV. Magdeburg hat tatsächlich damals auch das Hinspiel gewonnen. War damals eine Riesenüberraschung. Bleibt sehr, sehr spannend.
Dann, Robi, lass uns noch eine Etage höher gehen zu unserem Bundesligisten aus dem Fußballosten. Union Berlin gewinnt auch in Gladbach. Eine richtig abgezockte Vorstellung, muss ich sagen.
Ja, das war wieder das Union-Gesicht, was wir schon sehr, sehr häufig gesehen haben diese Saison. Man kann über Gladbach jetzt debattieren, ja, was die trotz des Kaders für eine Scheißsaison spielen. Aber wie Union das Ganze macht, ist dann schon stark. Das Tor war auch großartig gemacht von Becker, den Gladbach auch gar nicht in den Griff bekommen hat. Und ganz, ganz wichtiger Sieg, Sonntag 19:30, auch massig Fans von Union in Gladbach. Das muss auch, finde ich, hier mal Erwähnung finden. Großartig. Und wir haben ganz viel über die Heimstärke von Union gesprochen. Aber sie haben zum jetzigen Zeitpunkt schon 23 Punkte auswärts geholt. Und das ist jetzt schon der persönliche Bundesliga-Rekord. Also freut mich sehr. Und jetzt am Wochenende kommt es zu einem Duell, das du vor 2 Wochen, glaube ich, so ein bisschen rausgestellt hast, weil du Bayer Leverkusen als größten Konkurrent um die Champions League-Ränge gesehen hast. Ist es immer noch so?
Ja, es ist immer noch so. Ich glaube, dass dieses Spiel am Ende entscheidend sein wird. Wenn du es verlierst, könnte auch Leverkusen nochmal ranrutschen. Solange Union jetzt unentschieden spielt oder sogar gewinnt, dann glaube ich, wird nichts mehr passieren, weil die 3 darunter sich dann irgendwie gegenseitig noch... Also da werden nicht alle Spiele gewinnen, zumal Freiburg und Leipzig dann auch noch die Konzentration so ein bisschen auf dem DFB-Pokal haben. Deswegen jetzt für mich schon fast erster Matchball Richtung Champions League für den ersten FC Union gegen Bayer Leverkusen. Robi, wenn wir ganz kurz nochmal zurückblicken, ich war wirklich auch enttäuscht von der Gladbacher Leistung, die ein ganz schwaches Heimspiel gemacht haben. Und wenn du dir die Mannschaft anguckst, dann denkst du dir wirklich, was machen die da? Und dann siehst du gegenüber diese Union-Mannschaft. Ja, und das beste Beispiel für Union Berlin und ihren Fußball ist dann das Tor. Ja, wie Rossellon den über die Abwehr hebt und Becker dann, er sieht den Ball nicht, läuft in den Raum und macht ihn dann technisch hochwertig rein. Das ist ein herausragendes Bundesliga-Tor gewesen und ein vollkommen verdienter Sieg. Union hätte aus meiner Sicht schon in der Halbzeit führen müssen. Die Statistiken sprechen alle für Union. Auch wieder 6 Kilometer mehr gelaufen als Gladbach. Das ist herausragend. Dementsprechend verdienter Sieg gegen an diesem Tag aber enttäuschende Gladbacher.
Genau, und dann haben wir jetzt nach dem Heimspiel am Samstag gegen Leverkusen, du sagst, das erste Matchball. Und 2 Wochen später hast du dann den Sportclub Freiburg, die sich auch nicht abschütteln lassen da oben. Und am letzten Spieltag, am 27. Mai, gibt es ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Und da hat schon mal jemand vorgefühlt, wie es sich so anfühlt, wenn man in Berlin Tore schießt. Marvin Ducksch, 3-facher Torschütze gegen Hertha BSC und ein ganz heißes Eisen bei Union Berlin. Basti, gehen wir mal kurz rein in die Gerüchteküche. Was denkst du und wäre das eine sinnvolle Verstärkung für Eisern Union?
Definitiv. Marvin Ducksch da vorne in diesem Zweiergerüst kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist dann so ein bisschen die Frage, mit wem, aber ich glaube, dass Kevin Behrens auch unterstrichen hat, dass er mit diversen Sturmpartnern Bundesliga-Format erreicht hat. Bei Geraldo Becker müssen wir ehrlicherweise gespannt sein, ob sie den halten können, weil der geht schon absolut durch die Decke. Der spielt eine herausragende Saison. Der wird bei einigen auf dem Zettel stehen. Marvin Ducksch würde irgendwie zu Union passen, wäre cool. In Bremen wird er nicht bleiben, wenn auch sein Kumpel Lücke wechseln wird. Dementsprechend fände ich das persönlich spannend. Gegen Hertha hat er schon mal jetzt 3 Dinge eingehauen. Vermutlich wird er das nächstes Jahr nicht mehr machen müssen, aber ich würde mich freuen.
Ich stütze deine Thesen komplett, auch die mit Becker. Da hat man im Winter auch schon mal kurz gezittert, dass Geraldo Becker im Winter, ich glaube, nach England gehen würde. Aber ich glaube, es wird tatsächlich sehr schwer sein, ihn zu halten. Aber was Union ja in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt hat, ist, dass man Abgänge sehr, sehr gut kompensieren kann. Und dann, und das wird sicherlich jetzt vielleicht für den ein oder anderen Spieler dann noch das Zünglein an der Waage sein, wo du dich am Ende der Saison einordnest. Wir haben die These und die Hoffnung und den Glauben, dass es tatsächlich der ganz große Wurf und Champions League sein kann. Und dann hast du vielleicht nochmal ein Argument mehr auf deiner Seite, wenn es um die Gestaltung des Kaders der neuen Saison geht.
Und zwar ein ganz gewichtiges Argument. Wer auch ein gewichtiges Argument hat, Richtung Relegation ist nicht nur die Spielvereinigung Unterhaching, sondern mittlerweile auch der FC Energie Cottbus, der sich abgesetzt hat von Rot-Weiß Erfurt, Robi.
Genau, Cottbus gewinnt 2:1 in Greifswald. Greifswald, muss man sagen, auch Zuschauerrekord mit knapp 3000 Zuschauern, waren ganz happy, dass sie neue Blöcke eingeweiht haben im hohen Norden. Wir haben schon mal über das Projekt Greifswald auch gesprochen, dass man da sich auch zu mehr berufen fühlt. Aber zurück zur Leistung auf dem Platz. Ich sag mal, Cottbus ist die klar überlegene Mannschaft. Die Tore waren dann eher so lala. 1-0 war eine Flanke, die hinten reinfällt. Und das 2-1 war dann nach einer Ecke, die sie nicht gut verteidigen auf Greifswalder Seite. Und Timmy Thiele, den du letzte Woche schon sehr, sehr gelobt hast für einen starken Auftritt gegen Jena, erzielt sein 2. Saisontor und wird damit auch gerade in der Crunch-Time der Saison immer wichtiger für Energie Cottbus. Im Winter verpflichtet mit großen Erwartungen. Dann hat er, glaube ich, schon ein bisschen gebraucht. Aber wie schon gesagt, ich glaube, der kann jetzt ein wichtiger Faktor werden.
Gehe ich auch davon aus und du siehst dann wieder, wenn du am Mittwoch richtig gut spielst, fürs Team ackerst, alles machst und vielleicht noch nicht triffst als Stürmer, wirst du dann später belohnt. Da ist dann der Fußball gerecht. Ihm fällt in Greifswald ein Ball nach einer Ecke vor die Füße. Greifswald verteidigt schlecht. Er macht ihn rein, hat sich das dann über die Wochen sicherlich verdient und ja, für Cottbus ein besonderes Wochenende, weil natürlich auch Rot-Weiß Erfurt gegen den BFC verloren hat und damit 3 Punkte Vorsprung für Energie. Wenn wir nach unten gucken, hat sich nicht so viel geändert. Der Blick voraus sagt uns Erfurt am Sonntag gegen Halberstadt. Pflichtsieg, um dann auch wieder punktetechnisch zu Cottbus aufzuschließen, die am Dienstag dann den BFC empfangen. Da ist natürlich dann schon wieder ein bisschen Stimmung drin. Im Hinspiel gab es das ein oder andere Plakat, auch in Richtung Energietrainer. Ich denke aber, in Cottbus wird da nichts mehr passieren. Zu Hause brennt da aus meiner Sicht nichts an.
Genau wie du sagst, und das ist noch eine ganz spannende Konstellation. Wir haben Cottbus, Erfurt, absolutes Topspiel gegeneinander noch am 13. Mai. Und ansonsten ist es so, dass Cottbus immer den Gegner hat, den Erfurt gerade hatte. Also eine ganz spannende Konstellation hinten raus. Aber ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, in Cottbus und jetzt mit der Form wird der BFC nichts zu melden haben. Haben sich jetzt aber so ein bisschen rehabilitiert, würde ich sagen, mit dem Sieg gegen Erfurt, der auch nicht ganz unverdient ist. Erfurt hinten raus, durchaus nochmal druckvoll gewesen, war dann aber nicht imstande, noch den Ausgleich zu machen, werden sie sich sehr darüber ärgern. Und wenn wir kurz auf den BFC gucken, da hat Christian Beck angekündigt, oder der Verein hat es auch kommuniziert, dass man sich am Ende der Saison trennen wird. Er ist 35, fühlt sich immer noch fit und ja, wenn du es anguckst, diese Saison noch 13 Tore gemacht, letzte Saison sogar 23, entscheidenden Anteil daran gehabt, dass der BFC letztes Jahr den Staffelsieg geholt hat. Es wird sehr spannend sein zu sehen, wo es ihn hin verschlägt. Denke mal, er wird sich irgendwo entweder Regionalliga oder vielleicht Oberliga einordnen, darunter mit Sicherheit nicht. Und die 13 Tore, die er aktuell gemacht hat, haben bisher auch dazu gereicht, die Spitze der diesjährigen Torschützenliste anzuführen. Und dann kam mal wieder Jamal Siane, der 3 Hütten gemacht hat gegen Lichtenberg und zwar 3 Hütten auch in 17 Minuten. Also ist jetzt mit 15 Toren bester Torschütze der Regionalliga Nordost und ein absolutes Urgestein dieser Liga und auch bei Lok. So mal angeguckt, 163 Spiele, 72 Tore seit 2014. Auf den Mann kann man sich auf jeden Fall verlassen.
Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensekt.
Was war sonst noch so, fragen wir und haben ein bisschen im digitalen Blätterwald geschaut. Robi, was hast du gefunden?
Ja, wir haben eben über Energie Cottbus gesprochen und Energie Cottbus war auch in der überregionalen Presse zu finden in den vergangenen Tagen. Ganz witzige Anekdote. Und zwar ist Maya Wallstein, sie ist SPD-Abgeordnete im Bundestag, aufgefallen, weil sie mit einem FC Energie Kapuzenpullover im Bundestag gesessen hat. Ich persönlich finde das ja super sympathisch, weil ich grundsätzlich nicht so von Kleider machen Leute halte, im Sinne von, wenn ich mir einen Anzug anziehe, habe ich mehr oder weniger Kompetenz. Insofern ganz sympathischer Auftritt. Verlinken wir euch mal den Artikel dazu. Also Grüße gehen raus an Maya Wallstein. Sie scheint stolze Anhängerin des FC Energie zu sein und das kann man auch gerne nach außen tragen. Also cooler Auftritt, wie ich finde.
Ich habe gefunden und gesehen am Sonntag das Finale der deutschen Meisterschaft U19 in Mainz im großen Stadion, nachdem die Bayern am Samstag in der Bundesliga der Männer geschlagen wurden. Gab es am Sonntag das Finale, 15.000, tolle Kulisse für die Jungs und im U19-Finale dann Mainz 05 gegen Borussia Dortmund, siegreich, zwei Vorlagen dazu gesteuert bei Mainz vom Rechtsverteidiger Justus Götze, ehemaliger Jugendspieler vom FC Energie Cottbus, Jahrgang 2004, war ein tolles Finale und hat auch einen überraschenden, aber es war komplett auf Augenhöhe, Sieger gefunden mit Mainz 05 und Dortmund seit langem jetzt mal wieder nicht deutscher Meister in der A-Jugend. Und wir haben drüber gesprochen, Fernsehpräsenz war da. Dementsprechend großer Tag dann auch für die Spieler und man darf gespannt sein, wer aus diesen beiden Mannschaften dann bald in der Bundesliga landet.
U19 ist ein hervorragendes Stichwort, was wir auch nochmal aufgreifen wollen. Wir haben eben schon ganz ausführlich über den tollen Tag in Dresden am vergangenen Samstag gesprochen. Das war nicht nur ein toller Tag für ganz viele Dynamo-Fans und die erste Mannschaft, aber auch für die U19 von Willi Weise, ein Trainer, den du hier in der Vergangenheit schon mehrfach lobend erwähnt hast. Und die U19 von Dynamo ist in der Halbzeit geehrt worden, unter Anwesenheit der ganzen Mannschaft und auch von Ralf Becker. Warum sind sie geehrt worden? Kurzer Rückblick, weil sie in der Nordoststaffel eine sehr, sehr starke Saison hingelegt haben und ganz knapp Vizemeister geworden sind. Basti, und da hat bei mir was geklingelt, Vizemeister geworden in der Nordoststaffel. Das ist in der Vorsaison auch Energie Cottbus mit Sebastian König. Gab es bei euch eine ähnliche Ehrung?
Oh, Robi, da muss ich es kurz machen. Das gab es nicht. Ich hätte es mir gewünscht. Ich hätte es mir speziell für die Jungs gewünscht. Ich habe jetzt den Artikel und die Bilder aus Dresden gesehen. Tolle Bilder, tolle Wertschätzung. Dann auch das riesige Bild vor dem K-Block. Für die Jungs sicherlich einmaliges Erlebnis und deswegen... Ja, ein bisschen schade, dass wir letztes Jahr nicht in den Genuss gekommen sind.
Ja, und Willi hat das auch wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Ja, ist dann auch gefragt worden und hat dann eben herausgestellt, dass die Ausbildung der Talente im Vordergrund steht und dass man das Ziel vor der Saison hatte, Platz 6 und es ist dann Platz 2 geworden. Also wirklich sehr, sehr starke Saison des Nachwuchs von Dynamo. Und man muss ja auch sagen, am deutlichsten sichtbar für den normalen Fußballfan wird es immer dann, wenn Talente in die erste Mannschaft hochrücken. Und mit Lehmann und ganz besonders mit Ömichen sind da jetzt auch zwei Talente hochgerückt, die, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial haben. Jonas Ömichen, um den mal kurz rauszustellen, jetzt am Wochenende auch wieder spät reingekommen und hat kürzlich auch seinen Vertrag verlängert bis 2028. Ich glaube, an dem werden wir im Sinne von wir im Fußball Osten noch viel Spaß haben.
Das werden wir, Robi, da bin ich mir auch sicher. Kenne den Spieler schon seit längerer Zeit. Da ist jetzt spannend zu beobachten, ob er gleich bei Dynamo durchstartet, ob du ihn vielleicht nochmal ausleihen musst, wenn du jetzt in die zweite Liga hochgehst oder wie auch immer. Du hast ihn lange an dich gebunden. Der wird, wenn er gesund bleibt, das war immer so ein bisschen ein Thema bei ihm, wenn er gesund bleibt, wird er, da bin ich bei dir, uns sehr, sehr viel Freude bereiten.
Ja, dem Fußballnachwuchs und vielleicht auch so ein bisschen, haben wir vereinzelt immer schon mal gemacht, wo sich Spieler so hinbewegen, die du auch direkt oder indirekt unter deinen Fittichen hattest. Dem Thema werden wir uns sicherlich in Zukunft auch nochmal widmen. Und das Thema Nachwuchsarbeit war auch unter euren Vorschlägen. Wir haben euch gefragt, was würdet ihr euch mal wünschen für unsere Draft-Kategorie? Also kurz für alle da draußen zur Erklärung, die Draft-Kategorie sieht vor, dass wir jeweils unsere Top 3 nominieren der jeweiligen Kategorie. Und wenn der eine gewisse Wahl getroffen hat, ist das Ganze quasi geblockt für den anderen, so dass es dann immer schwierig wird. Und wir haben wahnsinnig viel Zusendung von euch bekommen, unterschiedlichster Couleur.
Ja, und Robi, da waren richtig gute Vorschläge dabei, ne? Über 30 Rückmeldungen haben wir bekommen. Da waren lustige Ideen auch dabei, wo ich sage, Freunde, das wird eng. Gute Sachen dabei, da werden wir uns immer mal wieder bedienen und wollen ja auch dementsprechend hier das draften, was euch interessiert, wo ihr uns auch Feedback geben könnt. Und damit fangen wir heute an. Und das sind die Stadien. Und zwar nicht die Stadien, um die es immer geht, ja, weil ansonsten würdet ihr jetzt Ostseestadion und Rudolf-Harbig-Stadion von uns wahrscheinlich hören. Den Wunsch gab es zweimal aus der Community. Wir draften heute Stadien unterhalb der dritten Liga im Fußball-Osten.
Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist.
So, ich nehme mir einfach das Recht raus, anzufangen. Und mein Pick ist ehrlicherweise, wenn ihr die bisherigen Folgen von Niki Tucker gehört habt, keine Überraschung. Mein Top-Pick ist der Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig, das Heimstadion von Chemie Leipzig. Großartig atmosphärisch, wenn man sich überlegt, wo der Verein herkommt, wie er sich hochgearbeitet hat. Ganz besonders coole Nummer. Und was ich erst letzte Woche erfahren habe, Ulf Kirsten hat dort sein Debüt gegeben, 1983, und hat damals schon beschrieben, geiles Ding auch deswegen, weil es eines der ganz wenigen Stadien ist, wo du keine Laufbahn drumherum hast. Wenn man so will, fast ein englisches Fußballstadion. Also ich habe es schon mal gemacht und ich würde es wiederholen. Ich möchte die Leute da draußen einladen, einmal in ihrem Leben in Alfred-Kunze-Sportpark zu gehen. War geil. Ich war damals da, als sie von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind. Basti, was ist dein Top-Pick?
Ja, wenig verwunderlich, glaube ich. Mein Nummer-1-Pick in der Stadionkategorie unterhalb der dritten Liga muss das Stadion der Freundschaft in Cottbus sein. Ich sag dir nicht, weil es besonders schön ist, nicht weil es besonders clever gebaut ist, auch mit der neuen großen Osttribüne, die ohne Logen etc. ist, ist alles nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aber, und das habe ich letzten Mittwoch wieder erlebt, wenn dieses Stadion voll ist, wenn da Flutlicht an ist, dann ist das eine Fußballatmosphäre, die unterhalb der dritten Liga, gerade auch in dieser Regionalliga, seinesgleichen sucht. Das Stadion kann dann auch Tore schießen, das hat man erlebt, ist trotzdem irgendwie noch was Besonderes. Da ist eine Tradition drin, weil es schon viele Spiele vor Jahren gegeben hat und deswegen wäre das mein Nummer-1-Pick.
Ja, meine Nummer 2 an der Stelle ist, ich würde sagen, in den letzten Jahren nicht gerade aufgefallen durch sensationelle und große Fußballmomente, ist aber architektonisch und historisch ein ganz besonderes Ding. Und zwar ist der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Diese Flutlichtmasten mitten in der Stadt, die Lage da in Prenzlberg, das ist schon richtig cool. Und leider Gottes war er vor kurzem erst da mit einer etwas traurigen Kulisse, Altklinike gegen Jena. Aber dieses Stadion hat einfach was. Es hat Charme ohne Ende. Und für mich hat es halt historisch auch eine ganz besondere Bedeutung. Ich muss kurz überlegen, 2002, ja, Dynamo hatte sich inzwischen in den Niederungen, in den wirklichen Niederungen eingefunden, damals bis in die Oberliga abgerutscht und hat dort dann den Aufstieg gefeiert gegen die Hertha Amateure damals, Hin- und Rückspiel. Und das war so das erste Hallo-Wach in den 2000ern, würde ich sagen, so nach dem Motto, Dynamo Dresden lebt noch. Und das habe ich bis heute in Erinnerung mit Platzsturm. Das war großartig. Deswegen meine Nummer 2 ist der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin.
Guter Tipp. Historisch bedingt natürlich eine starke Wahl. Hätte ich auch ehrlicherweise jetzt, glaube ich, genommen. Muss ich überlegen, Robi. Dann setze ich das Stadion an der Gellertstraße auf 2. Chemnitz, Neubau, 15.000, und das ist so ein bisschen dieses Stadion, was ich sage, was genau richtig ist für so einen Verein, dritte, vierte Liga. Du hast ein 15.000-Mann-Stadion, das sieht von außen gut aus, du hast deine Geschäftsstelle da drin, du hast so unten drin Kabinen, es ist schlau gebaut, du hast keine Laufbahn. Das ist stimmig, das passt, und das ist so für die Ostvereine, glaube ich, super. So, Halle ist so ähnlich, ja, und sieht eher nicht so schön aus, deswegen ist mein Pick 2 Stadion an der Gellertstraße. Da ist natürlich der Punkt, da bräuchten wir mal ein paar Fans in Chemnitz, dass das auch mal gefüllt wird und mal ein bisschen dann auch Wertschätzung bekommt, ne? Aber an sich, das Stadion so, wie es aussieht, wie die Funktionalität heutzutage dann auch für Sponsoren etc. ist. Deshalb, das meine Nummer 2.
Basti und ich habe als Nummer 3, würde ich gerne noch ein bisschen weiter runtergehen, und das muss man ein bisschen relativieren. Und zwar gehe ich auf das Stadion von Stahl Brandenburg. 2017 hat man sich leider von den Flutlichtmasten entledigt, die natürlich auch für alle Groundhopper und Fußballfans da draußen immer nochmal ein besonderes Kennzeichen sind. Aber das ist irgendwie, da ist Charme da, da ist Historie da. Und ich würde mir einfach aufgrund des Stadions wünschen, dass man da bald wieder hochgeht. Stahl Brandenburg aktuell Tabellenführer in der Nordstaffel der Landesliga. Somit hoffen wir mal, dass es da vielleicht nochmal höher geht. Basti, du hast da selber auch mal gespielt, richtig?
Ja, kann ich mich dran erinnern. War auch, glaube ich, ja, Verbandsliga-Zeit. Was mir sofort in den Sinn kommt, ist, wir hatten 8 Eckbälle und ich musste 8-mal den Ball irgendwo aus dem Fanblock holen, weil es mit dieser Laufbahn so ewig weit ist. Und da gab es ja keine Balljungen oder sowas, ne? In den Niederungen. Ja, dadurch, dass wir dann 8 Ecken hatten, ich immer den Ball holen musste, bin ich dann auch mal über 10 Kilometer gekommen im Spiel.
Das lauffreudigste Spiel von Sebastian König in seiner Karriere.
Genau.
Als wenn du jemals einen Ball holen gegangen wärst. So doch, ein doch, Quatsch.
Das war so. Das kann ich dir sagen. Aber um zur Kategorie zurückzukommen, Stadion 3 habe ich auch selber gekickt. Deswegen nehme ich es gar nicht, sondern weil ich das auch irgendwie klein charmant finde, ist das Werner Seelenbinder Stadion in Luckenwalde. Kleiner Schmuckkasten für mich, was auch dazu kommt. Ja, wenn wir über Fußball reden, wäre immer einen Top-Platz. Ja. Also der Rasen in Luckenwalde durch die Platzwerte etc. immer wirklich top gepflegt. Da kannst du richtig drauf kicken. Ich habe früher selber mal zur Verbandsliga-Zeit mit Fürstenwalde dort gespielt. Und was sie daraus gemacht haben, richtig schön, richtig passend auch für die vierte Liga. Also wenn irgendjemand irgendwo mal ein Viertligastadion bauen möchte, mit netter Atmosphäre, sollte er nach Luckenwalde gehen und das nachbauen. Dementsprechend das mein Pick Nummer 3.
Ja, Luckenwalde immer wieder von uns auch erwähnt als cooles Beispiel, wie du wachsen kannst und wie du dich mit vergleichsweise, muss man sagen, vergleichsweise wenig Mitteln als Verein gut weiterentwickeln kannst. Coole Hütte, bin ich bei dir. Aber was soll ich sagen, meine 3 Picks waren an der Stelle deutlich stärker. Aber irgendwann muss ich ja auch mal den Draft hier gewinnen.
Deine 3 Picks waren gut, war besser als sonst, Robi. Ja, also bist angekommen in diesem Spiel. Gucken mal, wie euch die Kategorie gefallen hat. Gucken, was eure Picks sind und ob du da aufholen kannst.
Davon bin ich überzeugt. Und überzeugt sind wir auch davon, dass wir wieder ein sehr, sehr spannendes Fußballwochenende vor der Brust haben. Ja, wir hatten nach einem richtigen Scheißwochenende jetzt ein richtiges geiles Wochenende aus Niki Tucker Sicht. Also sind wir gespannt. Absolute Crunch-Time, 5 Spieltage zu gehen. Und wir freuen uns weiterhin. Wir haben so ein paar Fragen ja auch an euch gestellt zum Thema Spielabbruch, zum Thema, wie seht ihr die Situation in Zwickau, aber auch generell. Lasst uns immer Feedback da. Vergesst nicht, uns zu bewerten und den Podcast zu teilen. Das würde uns freuen. Wir haben einigen von euch auch geantwortet, dass uns das Feedback, was wir von euch bekommen, natürlich auch motiviert, dieses Thema hier weiterhin mit der Intensität anzugehen.
Ja, so ist es. Wir wollen euch da draußen hören. Und wen wir hören werden in der nächsten Woche, das wissen wir schon. Ihr wisst es noch nicht. Wir werden euch am Dienstag dazu eine Grafik bei Instagram reinpacken und dann könnt ihr mal raten, wer es ist. Wenn ihr es rausbekommen habt, dann könnt ihr uns gerne auch Fragen schicken. Sehr spannender Gast. Mehr will ich gar nicht verraten. In diesem Sinne, schönes Wochenende euch und sportfrei.
Sportfrei.
Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.